Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sein?
Ja.
Wusstest du eigentlich, dass das Paarungsverhalten des Ameisenigels mich ganz stark an die Gründerzeit der Fußball-Bundesliga erinnert?
Wir reden ja heute über die Gründerzeit der Bundesliga.
Weißt du, wie das Paarungsverhalten des Ameisenigels funktioniert?
Naja, lass mich doch mal kurz. Ich bin ja dem Tierreich sehr zugewandt.
Weiß ich.
Der Ameisenigel hat ja ein Problem. Also mein jüngerer Sohn hatte tierisch Angst vor dem Ameisenbären.
Ja.
Du redest vom Ameisenigel.
Vom Ameisenigel, den gibt es in Europa.
Aber der hat ja auch Stacheln.
Ne? Ja, aber den gibt es in Europa gar nicht. Den gibt es vornehmlich in Australien.
Klammern die sich vorne ausgestreckt, um den Stacheln aus dem Weg zu gehen und diesen einen Stachel zu finden?
Nein, das grundsätzliche Problem beim Ameisenigel ist A, dass es sehr viel mehr Männchen als Weibchen gibt. Und wenn es dann zur Fortpflanzung kommt, sind meistens sehr viele Männchen an einem Weibchen interessiert.
Und das Weibchen ist jetzt die Bundesliga?
Mhm. Und es passiert dann Folgendes, Sven. Das Weibchen marschiert also vorne weg und sendet so Duftstoffe aus, dass die auch wirklich Bescheid wissen, die Ameisenigelfreunde, dass es jetzt bald losgehen kann. Aber es geht dann nicht gleich los, sondern es zieht sich über mehrere Tage eine Karawane von Ameisenigeln durch die Landschaft. Das Weibchen immer vorne weg und die Ameisenigel, die auch paarungswillig sind, laufen also hinterher und müssen jederzeit damit rechnen, dass es losgeht. Und dann irgendwann, meistens nach 3 Tagen, der ein oder andere Ameisenigel ist dann schon erschöpft umgefallen und kann nicht mehr weiter marschieren, kommt es dann dazu, dass das Weibchen sich eingräbt und dann bilden die verbliebenen Ameisenigel einen Kreis und graben sich auch ein. Und dann stupsen die sich gegenseitig so lange mit der Nase in diesem Kreis hin und her, bis nur noch einer übrig ist. Und der darf dann zur Bundesliga.
Also der darf dann ans Terminal.
Genau, der darf dann mitmachen.
Nee.
Und das erinnert, du weißt, warum mich das an die Fußball-Bundesliga erinnert. Du weißt, was das für eine bizarre Vorgeschichte Erfolgskonstrukt Bundesliga.
Die Bundesliga ist also das Weibchen?
Ja.
Oder sind auch Franz Krämer, der Kölner und Hermann Neuberger auch der Weiblichkeit zuzuordnen?
Ja, nein, das sind für mich die könnten sind auch Ameisen.
Oder sind das die Ameisen-Igel-Männchen, die am nächsten dran waren?
Das sind die Alpha-Männchen, ja.
Liebe Leute. Was für ein Einstieg. Ja. Es ist so ein spannendes Thema, das kaum zu beherrschen ist. Wir teilen es deshalb, müssen wir einfach direkt mal hier im schönen Bad Oeynhausen, wo wir gestern Abend aufgetreten sind.
Das stimmt.
Wir sind hier im Hotel, in meinem Zimmer, wir haben Late Checkout.
Am Kurpark übrigens.
Ja, und wir haben ein Frühstück unten genossen. Es war okay, oder?
Ja.
Also du bist derjenige, der mir immer sagt, du Rührei, ne? Ja, wir waren ja gestern Abend dann schon noch dritte Halbzeit mäßig unterwegs und da braucht man am Morgen Rührei und Speck.
Ja.
Und das war gut hier.
Ja.
Und der Kaffee auch. Und jetzt sitzen wir und das ist ein so großes Thema und ich freue mich drauf, in diese Zeit auch einzutauchen. Wir haben viele Tondokumente mitgebracht und Deutschland in den 50er und 60er Jahren klang einfach anders, Burkhard.
Es klang völlig irre und man fragt sich ja, also heute ist ja klar, heute sind wir ja alle international, aber wie international ist eigentlich Deutschland in den 50er Jahren gewesen und wie international war der Fußballsport, der ja doch sehr zergliedert und regionalisiert gewesen damals ist, in viele kleine Ligen und in mehrere Oberligen und es gibt passenderweise ein Lied dazu, das das ganz gut illustriert.
Burkhard, das ist ein Marsch, ne?
Ja.
International, Fußball spielt man hier und man spielt ihn dort. Das ist kolossal, kolossal. Mal in Chile, Uruguay, mal in Italien. Tralala.
Da fummelt der Vespa auf. Guck mal, was ist das?
Ja, das galt natürlich auch für deutsche Fußballprofis, die vor allen Dingen in den 50er Jahren ja nach Italien abwanderten und für große Sorgenfalten beim Deutschen Fußballbund und auch für viel Ärger sorgten, weil die in Italien einfach schon Geld verdienen konnten, was sie in Deutschland nicht verdienen konnten. Und das entwickelte sich in den 50er Jahren mehr und mehr zum Problem, dass deutsche Fußballprofis sich dachten, hey, wenn ich was kann, dann ist es Fußballspielen und wenn ich damit Geld verdienen kann, umso besser. In Deutschland geht es nicht, also gehe ich nach Italien, da ist sowieso noch schöneres Wetter. Und dann mache ich das. Und das wurde auch zu einem der drängenden Probleme dieser Zeit. und war letztendlich auch mit ausschlaggebend dafür, dass es dann irgendwann doch mit einer Zielstellung Bundesliga losging im deutschen Fußball.
Aber das sollte ja ein bisschen dauern.
Absolut.
Also das muss man ja auch sagen. Wir sind natürlich in einer Zeit, ja, Deutschland war vor dem Aufbruch in den frühen 60er Jahren, ausklingende Adenauerzeit. Man hatte das Wirtschaftswunder hinter sich gebracht. Man war froh, dass wieder eine Ordnung da war. Und ich glaube, das war auch im Fußball zu spüren, dass die Leute überhaupt sich nach Struktur und Ordnung sehnten. Und wenn dann jetzt schon die nächste ungewisse Revolution kommt, konntest du ja nicht alle Leute mitnehmen.
Nein, das stimmt. Also man muss nach diesen Umwälzung in den 30er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ich habe einen Checkout. Jetzt kam eben, war das die Reinigungsfrau?
Ich schon rein wollte. Ich hab die war ganz verschreckt und ist gleich wieder raus.
Ja, ne?
Ja.
Ja, liegt an dir, die hat dich nämlich gesehen.
Das stimmt.
Dann mach mal weiter.
Ja, was ich sagen wollte ist, dass man ja versuchen muss auch irgendwie den Zeitgeist aufzuspüren aus den 50ern. Das ist, selbst wir waren damals noch nicht geboren und das
ist bei dir kaum zu glauben.
Ja, aber wir versuchen das ja trotzdem irgendwie zu fassen. Und ich glaube, wenn man sagt, dass die Menschen einfach eine große Sehnsucht nach Stabilität hatten und für diese Stabilität stand natürlich der Kanzler Konrad Adenauer. Und der hat dann, als die Bundesliga kam, passenderweise in dem Jahr 1963, seine letzte große Rede vor dem Deutschen Bundestag gehalten, bevor er dann abgedankt hat.
Nun, meine verehrten Damen und Herren, möchte ich Ihnen allen nochmals danken, dem einen mehr, dem anderen weniger.
Ja, ich möchte übrigens, wenn ich irgendwann vor dir verscheiden sollte,
ja,
wenn du dann irgendwann an der Grube stehst, in die ich hinabgelassen werde, ja, dann möchte ich genau, dass du diesen Satz
mehr sagst, nicht. Ja. Soll ich einfach den großen Konrad, ja, Adenauer zitieren? Wir haben ja eine Wanderung mal gemacht, mhm, und sind dann in Rhöndorf, ja, in einer Konditorei gewesen.
Das war toll,
das
oder?
War so unglaublich.
Da mit den älteren Damen, ne?
Die hatten ja auch noch so einen Kittel,
ja,
an.
Ja, so einen richtigen Hausfrauenkittel.
Hausfrauenkittel.
Aus den 50er Jahren.
Und man bekam da noch eingelegtes Ei und Gurken. Und das war alles wie in den 50er Jahren stehen, ja, geblieben. Es war toll. Nur wir konnten nicht in das Haus von Konrad Adenauer. Hatten wir uns nicht angemeldet. Mhm. Ja, müssen wir nochmal machen. Ja. Ja, dieser Konrad Adenauer ist... Natürlich hat er seine Zeit gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg und eine Sache ist ja ziemlich augenscheinlich gewesen, dass seine Zeit zu Ende ging, wurde auch deutlich, als der junge John F. Kennedy, mhm, in Berlin war. Konrad Adenauer war in der Bundeshauptstadt Bonn, ich meine, er kam da aus der Region, was für ein Wunder, dass das die Bundeshauptstadt wurde, musste er dann nach Berlin und fuhr ja im offenen Wagen zusammen mit Willy Brandt, dem damaligen Oberbürgermeister von Berlin, und John F. Kennedy durch die Straßen. Und in diese Zeit, das muss man sich mal vorstellen, also ihr merkt es auch, Leute, wir wollen das so zeithistorisch einordnen, gab es Leute, die für Aufbruch standen, so wie Willy Brandt, mehr Demokratiewagen, kam ja 10 Jahre später, John F. Kennedy sowieso als Demokrat, mhm, die fuhren da, verstanden sich und ja, John F. Kennedy hielt natürlich eine legendäre Rede.
Who has symbolized throughout the world the fighting spirit of West Berlin. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Ja, vor dem Berliner, vor dem Rathaus in Berlin-Schöneberg ist es gewesen.
Ich kriege echt eine Gänsehaut. Das, ja, ist jetzt nicht gespielt, wenn ich das so höre.
Ja, und wenn du dir dann überlegst, dass er 4 Monate später erschossen wurde.
Ja.
Das ist schon krass, ne?
Das sind so die großen Kräfte, die Konservativen, die gesagt haben, nein, wir müssen Dinge bewahren, auch im Fußball, die hat es ja gegeben, da werden wir das herausarbeiten. Es gab ja auch viele Bundestage zuvor, wo so diese Zusammenführung von Oberligen scheiterte, aber schlussendlich gelang dann schon der Sprung hin zur Bundesliga-Gründung, die dann eine riesen Erfolgsgeschichte wurde. Sie war aber auch eine Notwendigkeit, hat übrigens auch mit einer Krankenkasse aus dem Rheinland zu tun, aber dazu später mehr.
Ja, lag wahrscheinlich auch daran, dass es insgesamt sich eher um eine Zangengeburt gehandelt hat bei der Fußball-Bundesliga.
Zangengeburt. Aber es war wirklich so.
Ja. Und jetzt ein Blick in unser Postfach.
Oh ja.
info@jogo-bonito.de, unter anderem Post von Thomas Jäger, der uns darüber aufklären wollte, warum Adolf Hütter Adolf Hütter heißt.
Ja, du hast da ja, also man muss immer vorsichtig sein mit Witzen, mit Namen.
Ja, ich habe da so ein bisschen gemutmaßt, muss man sagen, und habe gesagt, dass es schon irgendwie schwierig ist, sich einen anderen Hintergrund vorzustellen als einen braunen Hintergrund, wenn eine Familie, die Hütter mit Nachnamen heißt, in Österreich ihr Zuhause war, ihr Kind nach dem Zweiten Weltkrieg geboren Adolf nennt.
Ja.
Da liegen ja, das ist ja einfach so naheliegend, da diese Schlüsse zu ziehen.
Mehr hast du auch nicht gesagt.
Nein. Also,
ne? Aber
und dann hat Thomas Jäger sich aber gemeldet und hat uns einen Link geschickt zu Radio FFH. Mhm. Als Adi Hütter nämlich bei Eintracht Frankfurt noch in Amt und Würden war, war er Studiogast bei den Kollegen von FFH und hat genau darüber geredet, warum er Adolf heißt und dass ihm das auch nicht besonders behagt.
Man kann sich vielleicht vorstellen, dass man, wenn man diesen Namen bekommt, dass man vielleicht nicht 100% glücklich ist. Als Kind merkt man es ja noch nicht. Es ist deswegen so zustande gekommen, weil meine Eltern wollten mich natürlich irgendwo anders taufen, aber von meinem Vater, der Bruder, der ist dazu mal mit 27 Jahren von einer Steinlawine tödlich verunglückt und meine Oma wollte dann unbedingt noch einmal einen Adolf in der Familie haben.
Ah, okay.
Ja.
Ja, dann ist es so.
Ich finde es trotzdem schwierig, aber dafür kann der Adi Hütter ja nichts.
Überhaupt nichts, ne? Nein.
Also trotzdem, was heißt trotzdem, nein, dafür vielen Dank. Das ist, finde ich, super, dass ihr euch dann solche Gedanken macht und dass ihr uns dann auch dann einen Link dazu schickt. Und auch nochmal einen herzlichen Dank an die Kollegen von FFH.
Ja, das ist sowieso eine wechselseitige Geschichte hier. Ich meine, wir merken, ihr seid da draußen mit uns zusammen eine Community. Ihr nutzt info@jogo-bonito.de sehr gerne, Burkhard, oder? Also es kamen jetzt in letzter Zeit sehr viele tolle Mails. Wir danken euch ganz herzlich. Das ist Treibstoff für unseren Podcast und natürlich auch der Club des Jogadores. Und da schreibt uns Hanna Stohlmann, lieber Sven, lieber Burkhard, auch von uns ein riesiges Dankeschön für diesen tollen Podcast. Wir hören seit Anfang an mit und freuen uns über jede einzelne Folge. Gerade haben wir endlich gespendet. Leider wurde die von uns aus Gründen, Zwinker, Zwinker, gewählte Summe von 19,48 Euro nicht genommen und automatisch auf glatte 19 Euro abgerundet.
48, was war das?
Gründung 1. FC Köln, ach, du Affe. Meine Herren, ey. Ach. Wie auch immer, es kommt von rot-weißen Herzen.
Gibt's euch ja noch gar nicht so lange.
Liebe Fans des 1. FC Köln, ich werde Burkhard hier im Hotelzimmer auf die Streckbank legen, wenn wir durch sind, der Vollidiot. So, das schreibt uns Hanna zusammen mit ihrem Holger und das eint uns, liebe Hanna. Du hast auch zwei Jungs, die heißen Lasse und Mats.
Nee.
Wie meine? Ja, wie schön. Ja, cool. Vielen Dank. Ja, der Club des Jogadores, wer schon drin ist, ist, ja, wir erwähnen alle namentlich in unseren Danksagungen in den Shownotes. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, dann kommt einfach dazu, gebt euren Teil dazu, dass wir das hier alles so machen können. Und wir freuen uns immer noch auf diesen wunderbaren Auftritt. Es gibt noch Tickets.
Ja. Tatsächlich, aber es ist wirklich auch schon. Wir sind jetzt wirklich schon.
Ja, es ist ganz, schon fast voll. Ja, wir sind sehr, sehr happy. Toll. Aber ihr könnt noch Karten kaufen für unseren Auftritt am 13. Juni. Jogo Bonito live on stage in Neu-Ehrenfeld. Ein toller Stadtteil in Köln. Da kann man auch abends schön was essen gehen. Und ich bekam sogar die Anfrage, ja, da will jemand kommen. Sven, gib mir mal Restaurant-Tipps. Ich muss da nochmal gucken. Aber ehrlich gesagt, du stolperst nur aus der Kirche raus, musst ein bisschen rumgehen. Das sind so viele Kneipen und so viele gute Restaurants. Leute, ich mache mir da keine Sorgen um euch.
Ja. Geschrieben hat uns auch wieder unser lieber Kollege vom Nordkurier, der Thomas Krause, der da als Redakteur arbeitet in Neubrandenburg. Und der hat uns eine Geschichte geschickt über den brandenburgischen Pelé. Über Sulaiman Scherif, der beim SC Neubrandenburg spielte, als erster Farbiger und in der DDR-Oberliga damals. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte.
Das Bild ist auch toll.
Ja, ne? Und es hat mich auf die Idee gebracht, Sven, wir sollten mal irgendwann vielleicht schon beim übernächsten Mal oder so einfach eine Geschichte darüber machen, die vielleicht unter der Überschrift steht, unter fremder Fahne. Also weißt du, weil es gibt einfach auch, ich habe viele, wir haben auch noch eine andere Geschichte gekriegt von einem Deutschen.
Unter fremder Fahne?
Ja, der beim KV Mechelen, ein deutscher Fußballer, der beim KV Mechelen auch Europapokalsieger geworden ist, was wir gar nicht mitgekriegt haben bei unseren vielen Folgen, die wir gemacht haben über den Pokal der Pokalsieger.
Ja, gerne, können wir so nennen, machen wir.
Unter fremder Fahne, das finde ich, ist ein schöner Titel.
Ja, weil die Lebensgeschichten so toll
ja,
sind.
Die sind,
ne?
Irre. Die sind, ja. Also Thomas, vielen Dank dafür und nach wie vor großes Lob. Der Nordkurier hat eine ganz tolle Aufmachung, gefällt mir echt gut. Wäre meine Zeitung, wenn sie in Köln geht.
Naja, es ist auch, wir sagen mal ganz herzlichen Dank an alle Printjournalisten und Journalistinnen, denn das ist natürlich für uns auch in der Archivarbeit das Futter vieler Geschichten und da sind so viele schon recherchierte Geschichten und da können wir uns drauf stützen und das lesen und deswegen ganz herzlichen Dank für viele, die so viel Mühe und Genauigkeit in diesen Beruf reinbringen, dass wir das hier so erzählen können.
Ja, bei Genauigkeit schielst du dann auch direkt zu mir rüber, weil du weißt, was jetzt kommt.
Es ist selten, es ist zum ersten Mal in unserer Freundschaft, dass du hier so zu Kreuze kriechen musst.
Ja. Wusstest du eigentlich, Sven, was die Kakoraphiophobie ist?
Kakoraphiophobie?
Phobie.
Also Kakoraphio, also
Kakoraphiophobie.
Also hat was mit Lautstärke zu tun?
Nein, das ist die Angst vor abnormalem Versagen. Und ich möchte mich damit
Versagen?
Ich möchte mich damit durchaus selbst geißeln, weil mir einfach in der letzten Was lachst du so schäbig?
Abnormales.
Das ist die Kakoraphiophobie. Das ist doch klar. Und ich muss, ihr habt jetzt, wisst ihr, ich bin zuletzt morgens aufgewacht und hab, wenn
muss
wieder,
ich mal durchmessen lassen, wenn Alter, wieder, letzte, das mit den Schnecken mit den zwei Köpfen, das hat mir auch schon alle gemacht.
Ja,
lass noch, dich mal durchmessen, Junge, auf, was ist mit dir
noch,
los?
Ich hab noch mehr im Köcher, mein Freund. So, und das, ich bin morgens aufgewacht, Sven, und dachte hoffentlich nicht schon wieder Mails. Früher habe ich gedacht, oh toll, Mails an Jogo. Ja, und jetzt heute denke ich, oh Gott, nein, das, wahrscheinlich habe ich wieder Mist gebaut.
1938, ja. Der Treffer fiel in der ersten Halbzeit,
so.
Nicht in der zweiten.
Also, Everton statt Evan Nilsson, der das entscheidende Tor geschossen hat gegen Werder Bremen, als sie 2002 Meister geworden sind. Ich war im Stadion und habe Evan Nilsson und Everton durcheinander gebracht. Geht gar nicht. Das erste Pokalfinale in Berlin, und danach gab es ja nur noch Pokalfinals in Berlin, war nicht 89 mit Dortmund, sondern 85 mit Bayer Uerdingen gegen Bayern München. So, und das Allerschlimmste aber, alles aus der letzten Folge. Alter.
Und jetzt kommt das Schlimmste?
Jetzt kommt das Schlimmste.
Was dein Krankheitszustand oder deine Phobie ist.
Ja, meine Kakoraphiophobie. Hm? Ne? Die Angst vor abnormalem Versagen.
Was hast du falsch gemacht?
Ich habe Ernst Kuzorra einfach 10 Jahre älter gemacht, als er tatsächlich geworden ist. Ich habe gesagt, der Mann ist 94 geworden, er ist aber 84.
Und das war die Rede auf seinem 90. Geburtstag. Und ich sagte, boah, der ist aber noch echt auf dem Punkt, der Junge.
Ja.
Aber das war sein 80. Geburtstag? Mhm. Und der ist wie alt geworden?
84.
Ja, aber ist der jemals, ich finde, er ist eigentlich nie von uns gegangen, er ist immer geblieben. Also von daher ist er zeitlos, Ernst Kuzorra.
Man muss ja auch sagen, dass Ernst Kuzorra in den 30er Jahren vermutlich einer der ersten deutschen Fußballer gewesen ist, der vom Fußball auch schon richtig gut leben konnte. Bei Schalke 04. Die Schalke hatten ja damals in den 30ern auch schon so einen Dreh raus mit schwarzen Baukassen, wie sie ihre Spieler gepimpert haben. Und die hatten dann pro forma einen Job in irgendeiner Zeche.
Hat da nicht ein Schatzmeister Selbstmord gemacht?
Ja, ja, das können wir gleich erzählen. Der Schatzmeister Willi Nier, der hat sich im
Rhein-Herne-Kanal
hat er sich ertränkt, ist da reingesprungen, weil das Finanzamt die Schalker Bücher geprüft hat und einfach so viele Fragezeichen entstanden sind, die nicht ausgeräumt werden konnten, was zur Folge hatte, dass viele Spieler und viele Vereinsbosse von Schalke oder aus der Vorstandsetage Mitglieder gesperrt worden sind. Schalke wirklich an den Rand
des Existenz. Und der Nier war am Wickel.
Ja, ja. Genau, und der hat sich geschämt. Es war damals gang und gäbe und die Schalke hat es erwischt. Das war das Schlimme. Und der Ernst Kuzorra, der irgendwie auf dem Papier auch als Bergmann unter Vertrag stand, auf Schalke, hat mal gesagt, mit der Kohle, die ich aus der Erde gehauen habe, hätte man noch nicht mal einen Wasserkessel heiß machen können.
So hat die Legende von den Kumpeln, die aus dem Schacht auf den Platz gehen, ja?
Glück auf, der Steiger kommt.
Aber das ist interessant, was du da mit dem Schatzmeister sagst aus den 30er Jahren, der sich da selbst ums Leben gebracht hat. Hermann Neuberger, das ist so ein kleiner Klammer für das, was heute hier passiert mit der Gründung der Bundesliga, der sagte bei seiner Rede bei diesem DFB-Bundestag rund um die Gründung, das stand ja zur Abstimmung, es wurde dafür gestimmt schlussendlich, der sagte zu den Motiven, diese Profiliga zu gründen, wir wollen, dass unsere Vereinsvorstände wieder ruhig schlafen können. Wir wollen ihnen eine Chance geben, wieder ehrlich zu werden. Das ist der tiefste Grund für die Gründung der Bundesliga. Das ist schon interessant, oder? Diese Klammer zwischen dem Vorfall da am Rhein-Herne-Kanal und jetzt diesem Motiv, einen neuen Rahmen zu installieren im deutschen Fußball.
Ja.
Hat ja seine Vorgeschichte mit der Gründung.
Ja, absolut. Also es hat immer wieder Versuche gegeben, eine einheitliche Liga in Deutschland zu etablieren. Das gab es ja in England, muss man sich ja vorstellen. In England gab es schon 1888 eine einheitliche Liga, in der man Geld verdienen durfte. 1888. Und jetzt sind wir 70 Jahre später, 1956 beispielsweise, da gab es dann auch schon wieder Versuche. Es gab in den 30ern, kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, gab es auch schon den Versuch, eine Reichsliga damals, so war der geplante Titel, zu etablieren.
So 32.
Genau. Und das hat man aber gemacht, weil es da bei verschiedenen Vereinen gab es so Abwanderungstendenzen. Also man wollte sich vom DFB lösen und ein eigenes Berufsspielertum ins Leben rufen im Gebiet des Deutschen Reiches und wollte dann diese Reichsliga gründen und das wollte der DFB natürlich nicht zulassen und hat dann versucht, irgendwie so einen Kompromiss herzustellen. Und als die Nazis dann natürlich ans Ruder kamen und die Gleichschaltung des Sports stattgefunden hat, hatten die natürlich gar kein Interesse mehr daran, erstmal den Professionalismus und auch eine einheitliche Liga.
Aber die Internationalität wollte man dann vielleicht gar nicht. Es war eher dieser Kleinstaat-Gedanke. Genau, ne?
Absolut, ja. Das änderte sich dann kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nochmal, als nämlich die Nationalsozialisten dann auch irgendwann, das waren ja in der Regel in der obersten Führungsebene, waren das ja keine Fußballfans. Also da gab es diese Fußballaffinität, ist da so nicht, gab
einfach Motorsport nicht, eher.
Eher Motorsport und Boxen. Und da hat man festgestellt, ey, beim Fußball, der bewegt tatsächlich die Menschen und man kann da schon auch beeinflussen und damit so eine Gemütslage herstellen. Ja. Und die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ja 36 bei den Olympischen Spielen in Berlin fürchterlich auf die Backen gekriegt, 0-2 gegen Norwegen verloren. Das einzige Spiel, was Adolf Hitler gesehen hat in seinem Leben. Und hat dann 1938 als großdeutsche Auswahl mit den Österreichern zusammen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich ja auch nochmal fürchterlich auf die Füße gekriegt, ist ja gleich im ersten Spiel gegen die Schweiz im Wiederholungsspiel ausgeschieden. Und daraufhin gab es dann auch wieder Bestrebungen, eine Reichsliga einzuführen, damit die besten Fußballer sich regelmäßig mit den besten Fußballern von anderen Mannschaften messen konnten.
Das Motiv war, weniger Mannschaften zu haben, die aber auf Top-Niveau gegeneinander spielen zu lassen, um im Prinzip die Leistung mehr zu betonen und eine größere Leistungsdichte in eine Liga zu bringen. Das ist ja etwas, was dann später dazu führte, dass Sepp Herberger, der spätere Bundestrainer, der ja auch in den 30er Jahren schon aktiv war als Trainer und vieles erlebt hatte auch, war er eigentlich Halbprofi oder Amateur? Ich meine, der war ja auch so eine Figur, Burkhardt, die unter dem Amateurstatut gelitten hat in Mannheim.
Naja, der ist ja als Fußballer in Mannheim in den 20er Jahren sehr erfolgreich gewesen, wurde auch Nationalspieler und hatte dann, ich glaube 1900, nagel mich nicht fest.
Das kann ich nicht, in dem Fall kann ich dich nicht festnageln.
Vor allen Dingen nicht nach der letzten Folge, also irgendwann in den 20ern.
Ich glaube, geht mal davon aus, liebe Jugadoris, dass
das stimmt. Ich glaube, der hieß Josef Herberger.
Ja.
Und der wollte von irgendeinem Mannheimer Verein zu irgendeinem anderen Mannheimer Verein und hatte dann schon Handgeld angenommen und ist dann aber zu einem anderen Mannheimer Verein gegangen. Also es waren drei Mannheimer Vereine involviert. Er wollte zu Verein B, hat von B Geld bekommen und ist dann aber zu C gegangen, woraufhin B verpetzt hat.
Also von Vorwärts Mannheim zu Rückwärts Mannheim und dann bei Standard Mannheim am Ende angedockt. Nein, aber Herberger war ja derjenige, der...
Und ist gesperrt worden danach, ne? Also er hat richtig dafür bluten müssen.
Was ist das für ein Umfeld, in dem immer mehr Menschen sagen, wir brauchen diese eingleisige Bundesliga, wir müssen weg von 5 Oberligen und so Meisterschaftsrunden am Ende. Das sind ja Leute wie Herberger, der hat die Nationalmannschaft trainiert, wurde Weltmeister 54, 58 war okay, aber 62 war schlecht aus deutscher Sicht.
Überleg dir mal, Viertelfinale.
Naja gut, okay, aber aus damaliger Sicht.
Ja, aber alter Elf, es war immer noch Viertelfinale und es war ein unglückliches Spiel gegen Jugoslawien.
Aber im Europapokal gewannen andere Nationen. Der war ja Mitte der 50er Jahre, wir haben ja viel über den Europapokal gesprochen, der Landesmeister.
Und
der
wir hatten Frankfurt einmal im Endspiel, ne? Die Eintracht gegen Real Madrid.
Einmal, 1960 war das,
ne? Das stimmt, ja.
Aber das war es dann auch. Und deswegen war das ja auch epochal, dass Borussia Dortmund aber dann nach Gründung der Bundesliga den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat. Also das war vielleicht schon die Folge und die Folge der Gründung der Bundesliga. Es gab also viele Befürworter, die gesagt haben, es muss sich was tun im deutschen Fußball, wir sind zu schlecht im internationalen Vergleich.
Ja, um das vielleicht mal ein bisschen plakativ zu machen, 1954 auf dem Weg zum WM-Wunder von Bern, die deutschen Nationalspieler, die in Kaiserslautern unter Vertrag standen, die Vertragsspieler nannte man die ja damals, es waren ja 5 an der Zahl, die haben in der regulären Saison, als sie im Finale dann gegen Ungarn spielen, auf dem Weg zum Finale gegen Ungarn, haben sie unter anderem gegen den VfR Kirn, den ASV Landau und den FV Speyer gespielt. Also nicht gegen diese Vereine,
ja.
Aber das war der Liga-Alltag für die späteren Weltmeister. Und dann weißt du, warum das eigentlich zwingend notwendig gewesen ist, das zu verschlanken. Man hatte 1933 noch 700 Erstligisten. 700.
Unglaublich, was für eine Zahl.
Ja, und du hattest in den 50er Jahren durch diese fünf Oberligen und Berlin, hattest du insgesamt 2.500 Vertragsspieler.
Ja, aber dann, es ist ja logisch, dass da nicht die Leistungsdichte so sein kann, wie sie in der Bundesliga dann ist. Das heißt, die Konzentration der Kräfte war rückblickend ein absoluter Glücksgriff für den deutschen Fußball.
Ja.
Das muss man ja wirklich so sagen. Aber viele Versuche scheiterten, diese Bundesliga nach dem Zweiten Weltkrieg frühzeitiger zu gründen. Also eigentlich ist das ja ein sehr später Start mit der Entscheidung 1962.
Ja, vor allen Dingen immer wieder diese Rückschritte. Sie versuchen was, sie gründen Kommissionen beim Deutschen Fußballbund, um das Berufsspielertum auf den Weg zu kriegen, um die eingleisige Liga auf den Weg zu kriegen. 1957 zum Beispiel. Da sollte die Neuordnung des deutschen Fußballs besprochen werden und letztendlich war es aber der Kampf von Don Quixote gegen Windmühlen. Und der, jetzt habe ich hier auch schon deinen nassen Husten gekriegt, ey.
Ich habe den aus Katar mitgebracht.
Ja, Al-Nasser.
Mittlerweile ist es ein Al-Nasser geworden. Zwischenzeitlich hatte ich irgendwie Saudi-Arabien in den Nebenhöhlen.
Ja.
Und in Katar hatte ich Corona. Ich werde einfach nicht mehr gesund, aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich niste mich so richtig ein in meinen Bronchien. Das ist so. Das ist schön.
Ja, und auf jeden Fall führte das natürlich auch zu wachsender Verzweiflung bei Menschen, die sich professionell als Beobachter damit beschäftigt haben. Journalisten zum Beispiel vom Westdeutschen Rundfunk.
Alle Anträge, die der Westdeutsche Fußballverband gestellt hatte, wurden durch die Mehrheit des Südens, des Südwestens und der Nordstimmen, wobei immer die Hamburger nur eine Ausnahme machten, abgelehnt. Man kann das Fazit ziehen. Der Berg hat eine Maus geboren. Im Grunde ist nur ein Antrag angenommen worden, in dem es heißt, dass nicht alles so in Ordnung ist mit den Verhältnissen im Vertragsspielerwesen. Eine Art Empfehlung, der Beirat soll sich darum einmal bekümmern. Sonst wurde alles abgelehnt, sei es der Profi und sei es die Bundesliga.
1955 war das, ne? Bei einem DFB-Bundestag. Der Bericht eines Journalisten.
Klingt ein bisschen nach Friedrich Nowotny, ne?
Immer diese Hamburger, immer da im Süden. Das waren aber auch welche, die bis zum Schluss Bedenken hatten.
Ja, vor allen Dingen die aus dem Süden. Also vor allen Dingen die Vertreter der Südclubs, also vor allem der erste FC Nürnberg hat sich da hervorgetan, auch Fürth. Die wollten einfach in ihrer gemütlichen Bayern-Oberliga da bleiben, in ihrer Oberliga Süd. Und ihren Spielbetrieb da so fortsetzen, wie sie das über Jahrzehnte hinweg gewohnt waren. Und die hatten schlicht und ergreifend auch einfach Angst, gegen die Westclubs nicht mitstinken zu können, ne? Weil die Clubs aus Nordrhein-Westfalen, da war eben nach dem Krieg das Geld, die Zechenclubs beispielsweise, die wurden eben gepimpt ohne Ende und da konnten sich auch kleine Vereine große Spieler leisten und da hatten die Südclubs einfach große Angst abzuschmieren.
Das muss man einfach mal sagen. Wir haben ja auch viele, viele junge Hörerinnen und Hörer. Es gab und gibt immer noch den Länderfinanzausgleich und da ist einer der größten Zahler der Freistaat Bayern. Mhm. Damals war es genau umgekehrt. NRW war im Länderfinanzausgleich ein großer Geldgeber und da wurde Bayern als landwirtschaftlich geprägtes, strukturschwaches, ländliches Bundesland unterstützt. So war die Situation damals in den 50er und 60er Jahren.
Und der Deutsche Bundestag hat, deutsche Fußball, also der Bundestag des Deutschen Fußballbundes.
Also Burkhard Hupe schraubt gerade sein Wasser zu, während er redet.
Ja, ich kann zwei Sachen gleichzeitig.
Und welcher Kopf der Schnecke macht jetzt was?
Die Hauptsache ist, dass beide Köpfe wissen, dass es alles in denselben Bauch geht. So, ja. 1958 haben die Mitglieder des Deutschen Fußballbundes auf ihrem Bundestag gesagt, haben sie alles beiseite geschoben, ne? Also Neuordnung des Deutschen, lass uns in Ruhe mit diesem Berufsspiel, alles Blödsinn, und haben gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit für ein paar hundert unzufriedene bezahlte Fußballer Zeit zu vergeuden.
Echt?
Ja. Das war sozusagen die Quintessenz 1958. Passt natürlich auch wieder in die Zeit, wenn wir gerade Adenauer gehört haben. Der Wahlkampf von Konrad Adenauer stand 1957 unter der Überschrift Keine Experimente.
Ja.
Und das war das Leitmotiv dieser Zeit.
Ja gut, Burkhard, ich meine, der Zweite Weltkrieg war 13 Jahre her. Da hatten die natürlich ein Bestreben nach Bewahren, das, was wir uns jetzt wieder aufgebaut haben, dass wir uns sonntags wieder unser Hähnchen leisten können, dass wir nicht mehr Margarine, sondern wieder Butter auf dem Tisch haben und dass man wieder einen Bauch hat und so. Man wollte Dinge, den Status quo nicht verändern, weil wir mitten im Wirtschaftswunder, warum jetzt die nächste Veränderung? Ja. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da Leute gesagt haben, lasst uns da, also nicht, dass ich Konservative da nachvollziehbar und toll
finde. Nein, es geht ums Reinfühlen einfach in die Zeit, in den Zeitgeist.
Dass man da Widerstände hatte und das war einfach da noch nicht aufzubohren, das Thema.
Man muss ja vielleicht auch mal erklären, wie der Fußball in den 50ern organisiert gewesen ist, also was eigentlich ein Vertragsspieler gewesen ist. Die Vertragsspieler in den 50ern, die durften ja schon ein bisschen Geld verdienen, also die durften 300 Mark im Monat durften die kriegen, dann kamen noch Prämien dazu und natürlich gab es auch unter der Hand was, aber die mussten alle, das war verpflichtend, da stand in diesem Vertrag drin, die mussten alle einen Beruf ausüben und sie mussten nachweisen, dass das, was sie auf dem Fußballplatz machen, wirklich nur nebenher passierte. Also in der Hauptsache mussten sie ihren Beruf ausführen. Und das war natürlich dann problematisch, wenn die Clubs auf große Freundschaftsspielreisen gegangen sind. Die waren ja in aller Welt unterwegs in den 50er Jahren und haben da richtig Asche gemacht. Also das war eine ganz wichtige Einnahmequelle für viele Vereine. Und da musste sich auch der Präsident des ersten FC Nürnberg, Ludwig Franz, musste sich rechtfertigen. Der war ein strikter Gegner der Fußball-Bundesliga, später dann nicht mehr, aber am Anfang schon. Und der musste sich auch rechtfertigen, wie das denn eigentlich so miteinander zu vereinbaren ist, das Vertragsspielertum und die Tatsache, dass diese Spieler monatelang unterwegs sind in der Weltgeschichte.
Nun, viele Vereine erlauben sich große Auslandsreisen, Herr Franz. Nehmen wir an, die Offenbacher Kickers waren in Japan, Rot-Weiß Essen war in Süd- und Mittelamerika. Der Club war zum Beispiel in Amerika mehrere Wochen. Es sind Spieler, die einen Beruf ausüben müssen. Wie verträgt sich das mit der Urlaubsordnung?
Diese Spieler haben den reinen Urlaub genommen, keinerlei Verdienstentschädigung, nichts bekommen. Der Club macht überhaupt verdammt wenig Reisen. Der nimmt seine Spieler vielleicht am wenigsten von allen großen Vereinen in Anspruch.
War er nicht Mitglied dann auch später in der Findungskommission der Fünfköpfigen?
Ja, er ist dann zum Vizepräsidenten gewählt worden, 1962, und hat dann zwischen 62, also nach dem Beschluss, wir machen Bundesliga, bis zum Start und als es dann darum ging, die 16 Vereine auszuwählen, war er dabei.
Ja, diese Findungskommission, liebe Leute, ihr könnt euch jetzt schon freuen. Es ist ein Schurkenstück. Wer durfte eigentlich dabei sein im Tableau der 16 Bundesligisten, die starten? Das können wir schon mal jetzt teasen. Die zweite Folge wird ein Spektakel. Überhaupt auch eine andere Sache, ich habe es eben schon gesagt, dieser Rechtsstreit von der AOK im Rheinland, der Krankenkasse, und dem 1. FC Köln begann Ende 53, also 2 Jahre vor diesem Bundestag, wo das schon wieder weggeschmettert wurde. Es war ein jahrelanger Prozess und verhandelt wurde die Forderung der AOK, dass der 1. FC Köln für seine Vertragsspieler Sozialbeiträge abführen müsste. Also dass das versicherungspflichtige Beschäftigte sind. Und die Position des 1. FC Köln, Franz Krämer, war die, nein, wir zahlen doch nur eine Aufwandsentschädigung. Ja, ja, wie du auch gesagt hast. Dass,
das war eigentlich die Idee.
Genau, aber das war natürlich nicht zu halten, diese Position. Und das Bundessozialgericht, muss ja vorstellen, es ging 53 los, entschied dann im Dezember 1961,
nach 8 Jahren.
Genau. Aber der DFB, der konstituierende Bundestag für die Bundesliga, war ein Jahr später. Genau. Ja. Also im Dezember 61 kam das Urteil des Bundessozialgerichts. Soweit hatte man sich da hochgeklagt, dass Fußballer Angestellte sind. Jetzt könnte man ja sagen, oh, der 1. FC Köln und Franz Krämer sind die großen Verlierer dieser Entscheidung. Ja. Ganz im Gegenteil, er muss froh gewesen sein für dieses Urteil, weil so musste ja die Bundesliga kommen, um natürlich die Gelder zu generieren und den nächsten Schritt zu machen. Also er hatte ein großes Argument auf seiner Seite, dass es höchstgerichtlich festgehalten wurde, dass es eben Berufsspieler sind.
Ja. Und ein zweites großes Feld, was ja in dieser Zeit auch immer bearbeitet werden musste, war das Thema Gemeinnützigkeit. Die deutschen Fußballvereine hatten immer große Angst natürlich, die Gemeinnützigkeit zu verlieren, weil dann hätten sie einfach richtig zur Kasse gebeten werden können. Und natürlich dürfen sie eigentlich als gemeinnützige Vereine kein Gewinnziel haben.
Ja, ja.
Und du musst aber ja ein Gewinnziel haben, wenn du diese Spieler bezahlen willst. Also eigentlich kann man es bis heute nicht unter einen. Also man kann es eigentlich nicht zusammenbringen und wir machen das aber, das finde ich aber irgendwie auch cool, das ist so der italienische Ansatz, finde ich. Wir machen es aber trotzdem.
Ja, was nicht passt, wird passend gemacht.
So, ja, und das haben die aber lange Zeit gedacht, dass das nicht geht in Deutschland.
Ja, ja.
Und auch deshalb, vor allen Dingen deshalb, weil sie Angst um ihre Gemeinnützigkeit hatten, weil sie dachten, wenn wir die verlieren, dann geht der Verein zugrunde, können wir das nicht machen.
Aber es ist ja auch so, es erforderte viel Mut, diesen Sprung hinein in diese Bundesliga zu machen.
Findest du?
Weil, schau mal. Nehmen wir Westfalia Herne. Ja. Ja, das ist ja zum Beispiel eine Mannschaft, die sich nicht beworben hat dann für diese Bundesliga, da kommen wir im nächsten Teil zu, weil man da auch mit spitzem Bleistift gerechnet hat. Man hatte ja seine Straßenbahnduelle im Revier, alles war eng beisammen, es war wohlvertraut und auf einmal sollte man dann in einem Bundesliga-Alltag nach Berlin, in diese Stadt fahren oder nach München oder Hamburg. Das waren ja fast unüberbrückbare Distanzen, vor allem für die Fans. Und Ernst Huberti, der in dieser Zeit natürlich als Sportjournalist groß war, hatte auch das aufgespürt, dass die Vereine zum Teil so dachten.
Und dann haben sie gerechnet, um Gottes Willen, Eintrittspreis 3 Mark. Im Schnitt für einen Stehplatz. Und was ist es, wenn es regnet und schlechtes Wetter ist oder wir spielen nicht gut? Was passiert dann? Ist das Stadion leer? Und wie sollen wir denn die Spieler bezahlen? Angst war dabei. Richtig gehende Angst vom Risiko.
Ja, und es gab Gewinner und es gab große Verlierer. Einer der größten war Westfalia Herne. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Die Nummer 1 im Revier, noch vor Dortmund, noch vor Schalke in einer Epoche. Keine Ahnung, Hans Tilkowski da noch spielte und andere.
Ja, und Rot-Weiß Essen konnte sich nicht bewerben, weil die zu der Zeit nur zweitklassig waren. Durften sich ja nur Oberliga-Vereine bewerben, die spielten damals in der zweiten Regionalliga West.
Das wird ja total spannend, auch im nächsten Teil, wenn wir auch über Eintracht Braunschweig reden. Ich kann schon verstehen, dass viele Vereine in Norddeutschland eine Riesenkrawatte auf Eintracht Braunschweig haben. Ein Gründungsmitglied der Bundesliga, wie es dazu kam.
Die Alemannia-Fans auf den 1. FC Köln.
Ja.
Also das sind schon einfach irre Geschichten, die da im Hintergrund passiert sind.
Ja, die werden wir auch erzählen. Aber wir wollten heute, glaube ich, den Boden bereiten für das, was dann im Goldsaal wirklich passierte.
Was
das
dann so von der Entscheidung, wir machen Bundesliga bis zum Anpfiff, was dann passiert ist, machen wir beim nächsten Mal.
Der Schuh drückte an vielen Stellen, aber nicht nur im Fußball.
Man muss sagen, es gab auch andere Probleme damals. Im Nachkriegsdeutschland.
Große
Probleme.
Vor allem
im Nachkriegsköln entbrannte in den späten 50ern, zu Beginn der 60er Jahre, der sogenannte Frikadellenstreit.
Frikadellenstreit. Ja. Wir nennen sie nicht Buletten, Frikadellen heißt die Dinger.
Ja. Du bist als Kölner, weißt ja, was die Frikadelle in der Kneipe bedeutet. Also eine Kneipe ohne Frikadelle ist ja eigentlich nicht denkbar.
Na, die gibt dem Tag eine Richtung, finde ich.
Also, und die stehen immer auf dem Tresen, da ist wie so ein Kuchendeckel, so ein durchsichtiger Plastikdeckel drauf und dann nimmt man die da weg.
Ja, das ist die Frikadelle. Also,
ja.
Wieso gab es da einen Streit?
Jetzt gab es einen ich habe so richtig kapiert, habe ich es auch nicht. Es muss wohl so gewesen sein, dass sich irgendjemand einen Spaß gemacht hat.
Also es ist ja ein Hackballen, wo ein bisschen Brot verarbeitet
ist. Genau, und um das Brot ging es letztendlich. Und es ist wohl so gewesen, dass auf einmal ein Gesetz kursierte, nachdem man nur noch 25% Brot beigeben darf zum Fleisch, zur Fleischmasse.
Aha.
Und dann hat das Kölner Gesundheitsamt diesen Gesetzestext aber für bare Münze genommen und hat Mitarbeiter losgeschickt, die dann aber den Brotgehalt in den Frikadellen in den Kölner Kneipen überprüft haben. Was zu einer großen Verunsicherung natürlich geführt hat. Und ein führender Mitarbeiter des Gesundheitsamtes stand dann vor den Mikrofonen des Westdeutschen Rundfunks Rede und Antwort.
Zur Frage über die Zusammensetzung der Frikadellen darf ich Ihnen zu Anfang sagen, dass wir dafür leider Gottes keine gesetzlichen Grundlagen haben, sondern dass im Wesentlichen die Verbrauchererwartung die Zusammensetzung einer Frikadelle bestimmt.
Ja.
Von unserem Standpunkt aus muss eine Frikadelle eine Fleischware sein, die zum überwiegenden Teil also aus einer Fleischgrundlage besteht, und zwar aus einem durchgedrehten, zerkleinerten Rind- oder Schweinefleisch, deren zum Binden ein gewisser Brotwert zugesetzt wird.
Also mathematisch, ich mache ja Mathe-Nachhilfe permanent eigentlich, Fleischanteil größer 50%, Brotanteil
maximal 30%.
Ja, aber dann kommst du.
Maximal. Du musst schon 70% Fleisch haben.
Ich meine, ist das irre?
Wahnsinnig. Und das haben natürlich, also die Fernsehmacher damals hatten auch schon so diesen Sinn für Skurrile und sind dann auch durch die Kölner Kneipen gezogen und haben also Frikadellennutzer befragt.
In der Kneipe?
Ja, in der Kneipe, wie denn das Befinden ist.
Aber keine Bulette, wie sie in Berlin sahen, hat mir so geschmeckt wie in Köln.
Wenn sie mir nämlich nicht schmecken, ne, hätte ich auch keine mehr essen.
Das ist doch so, man geht in die Stammkneipe, isst eine Frikadelle, isst sie gut, isst man sie weiter, sonst isst man ja keine mehr.
So. Die eine esse ich noch, nicht wahr? Und dann nehme ich mir noch 2 mit nach Hause, weil ich morgen was zum Frühstück habe.
Klingt ein bisschen wie Heinz Rühmann, ne? Oder?
Ja. Ja, der klingt wirklich so. Der war besoffen, oder?
Ja, aber der war so hackendicht. Ja. Aber die Friko zum Frühstück.
Ja, wer weiß, was der schon erlebt hat in seinem Leben in der Zeit. Und dann war die Frikadelle und das Kölsch sein Glück. Oh Mann, die 60er Jahre, Burkhard.
Ja.
Du, wir haben Mails bekommen. Das, also natürlich können wir nicht alle vorlesen, aber...
aber es waren jetzt nach den Sonnenkönigen, waren es wirklich... Also so viele Mails haben wir noch nie gekriegt.
Nein.
Also, das ist wirklich toll.
Also wirklich. Hallo ihr zwei, schreibt Andreas Zweigle aus Stuttgart. Wow, in der letzten Folge habt ihr mir einen besonderen Moment geschenkt. Am Ende der Story über Elton John habt ihr eingespielt, wie die Fans vom FC Watford Rocketman im Stadion gesungen haben. Ich habe übrigens geguckt, es war rund um die Apollo-Mission. Mhm. Der Songtext, der geschrieben wurde, und es ging um einen kleinen Jungen und irgendwie den Weg hinaus in die Welt. Aber ich glaube, die Interpretation von mir ist zulässig. Dafür ist Popmusik da, dass man, ne? Weil, er schreibt weiter und jetzt wird da ein Schuh draus, weil ich ja gesagt habe, das kann möglicherweise auch das Thema Homosexualität umfasst haben bei Rocketman. So, weiter im Text hier, das hat mich wirklich gerührt. Da sieht man Fußball und Musik, ganz allgemein Sport und Kunst, sie bewegen und lösen von der einen auf die andere Sekunde Emotionen in uns aus. Ich habe daraufhin viel über den FC Watford gelesen, mich durch das Werk von Elton John gehört, eine coole Coverversion von Rocketman von Heaven 17 gefunden und landete schließlich bei Thomas Hitzelsberger, dem Elton John nach dessen Outing eine E-Mail geschrieben hat. Lange Geschichte, oder? Es ist interessant. Also, Andreas, wenn wir für dich die Inspiration sein können, dass du dich dann mit Themen weitergehend beschäftigst und uns solche Mails schreibst, dann wird hieraus wirklich eine tolle Community. Danke, dass ihr das draußen so toll für uns begleitet. Es ist toll, euch zu haben.
Ja. Der Dank geht auch an Michael Baum, der uns geschrieben hat, der mit seinem Vater in jungen Jahren immer zum VfL Gevelsberg gegangen ist. Das muss man vielleicht geografisch ein bisschen einordnen. Wir haben ja zum Glück viele Fans auch, die nicht in Nordrhein-Westfalen
sind. Der Gevelsberger wird sagen, ich habe nichts mit Ennepetal zu tun.
Ja.
Und der Ennepetaler umgekehrt, meine Tante hat da gewohnt.
Es ist so halbe Strecke zwischen Köln und Dortmund.
Irgendwo an der A1 fährst du raus, dann bist du da, in Gevelsberg.
Genau. Und da wir uns ja vor ein paar Wochen mit dem KV Mechelen beschäftigt haben, dem Sensationspokalsieger im Europapokal 1988, hat er gedacht, das ist ja alles gut und schön, dass ihr das macht, aber warum erzählt ihr denn nicht, dass Joachim Behnfeld auch im Kader des KV Mechelen war? Und ich dachte, bitte, was, Joachim wer? Joachim Behnfeld, der aus Gevelsberg stammte und der dann über Umwege beim KV Mechelen gelandet ist, weil er es bei den Bayern nicht geschafft hat und der ein Local Hero gewesen ist in Gevelsberg, von dem wir noch nie was gehört haben, der in Mechelen sehr erfolgreich gewesen ist. Und da bin ich dann eben auch zu der Idee gekommen, Sven, zu sagen, lass uns doch mal diese unbekannten Helden,
ja,
ne, unter fremder Fahne. Lass uns doch mal da ein paar Geschichten raussuchen. Und da ist auf jeden Fall Joachim Behnfeld einer und dann der Pelé in Neubrandenburg natürlich auch. Und das machen wir in der übernächsten Folge, würde ich sagen.
Ich habe, so legst du das jetzt schon fest?
Ich lege das jetzt so fest, ja.
Das muss noch hier durch meinen persönlichen DFB-Bundestag. Ja, das machen wir. Übrigens war das eine Abstimmung, durch die Türe wurde geschritten. Also es,
glaub,
aus dem Bundestag kennst du das mit dem Hammelsprung, das gibt's ja auch, die Abstimmung, dass man dann durch gewisse Türen gehen muss, um seine Stimme abzugeben.
Gibt's das immer noch?
Den Hammelsprung gibt's?
Ja,
natürlich. Und im Goldsaal zu Dortmund, wo die Bundesliga beschlossen wurde und dann mit wirklicher Mehrheit, ging es auch darum, durch welche Tür man rausgeht. Das war die Abstimmung. Und parallel dazu gab es ein Spiel von Borussia Dortmund gegen Bremerhaven. Im Rote-Erde-Stadion und da wurde dann die Gründung der Bundesliga über Stadionanlage verkündet. Soeben, einen Ort weiter, hier im Goldsaal wurde die Bundesliga gegründet und Dortmund spielte gegen Bremerhaven.
Wahnsinn.
Eine Mail wollte ich hier noch vorlesen, die geht mir, weil mein Vater mittlerweile auch sehr alt ist und ich kann es ja einfach sagen, der ist dement und das ist nicht so leicht. Man hat viele Erinnerungen und Vater-Sohn-Verhältnisse sind oft über den Fußball verbunden. Alf Müllemann hat uns geschrieben und das finde ich ganz toll, dass er uns an dieser Geschichte teilhaben lässt. Hallo Burkhard, hallo Sven. Er stört sich so ein bisschen übrigens, dass wir jetzt wöchentlich erscheinen. Nicht dahingehend, dass das schlecht ist, sondern er fand die alten, sehr, sehr langen Folgen schöner für ihn. Aber es gibt auch andere, die sagen, schön, dass ihr jetzt wöchentlich da seid und das Kompakte tut dem Format gut.
Ja, kompakt ist ja auch relativ, ne?
Also die letzten Folgen waren ja auch... Wir crashen auch schon wieder alles, glaube ich. Ist ja auch egal. Wir reden einfach. Alf schreibt... Ich freue mich trotzdem jedes Mal, euch zu hören und eure Geschichten hier hören zu dürfen. Jedes Mal, wenn ich euren Podcast höre, denke ich an Ereignisse zurück, die ich auch mit meinem leider schon verstorbenen Vater in Zusammenhang mit Fußball erlebt habe, zum Beispiel das Finale 1974. Ich war 6 und mein Vater schaute gerne Fußball, konnte dieses aber kaum aushalten und kaute, während wir vor dem Fernseher saßen, immer eins seiner Stofftaschentücher durch. Das Finale war scheinbar zu viel für ihn und er ging nach dem 0:1 spazieren. Da ich mit 5 noch nicht ganz so verrückt nach Fußball war, dachte ich, ach, da gehe ich doch einfach mal mit. Wir waren noch keine 200 Meter gegangen, da schrie meine Mutter und hinterher, dass es nun 1:1 stehe. Aber wir liefen weiter, da die Spannung zu groß war. Wir liefen so circa 60 Minuten durch unser kleines Städtchen Kevela am Niederrhein und trafen dabei genau eine ältere Dame. Sonst war tatsächlich niemand zu sehen, die nur mit dem Kopf schüttelte und fragte, was wir denn so alleine in der Stadt machen würden. Das könnte sie ja überhaupt nicht verstehen. Haben wir natürlich im Nachhinein das Spiel noch mehr als einmal angesehen, aber so erinnere ich mich immer wieder an diese Weltmeisterschaft und natürlich auch an meinen Vater. Ich finde das sehr rührend und toll, dass du uns das geschrieben hast. PS, ich bin heute auch mal in den Club de Jogadores eingetreten. Ein solches Top-Format muss dringend unterstützt werden. Ja, vielen Dank für deine Spende. PayPal, Überweisung oder Kreditkarte, alles haben wir in den Shownotes. Könnt ihr uns unterstützen, denn das Ding lebt durch euch, auch finanziell. Und noch ein kleiner Einwurf von ihm an mich persönlich. Hier noch kurz was am Rande. Die letzte Folge Einfach Fußball, das ist ja mein Interview-Podcast mit Sebastian Hellmann, der von Sky, war wieder Spitzenklasse. Speziell die Passage mit dem Alf gefiel mir sehr gut. Der hatte so einen kleinen Alf an seinem Spiegel hängen, als er seine Frau kennenlernte. Und die dachte sich wahrscheinlich, was ist das für ein Trottel? Sebastian Hellmann, sehr sympathischer Kollege. Ja, ich fand,
das ist ein
Kollege,
ganz tolles Mann. Gespräch.
Ein schönes Gespräch geworden. Es war anders als erwartet. Ich fand...
Es war sehr nah, fand ich.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Alf. Tolle Erinnerungen an deinen Papa. Ich freue mich da für dich.
Ich habe auch noch eine Mail, die mich an meine eigene Biografie als Sportreporter erinnert hat, nämlich von Malte Neuser aus Siegen. Du weißt ja, ich habe viele Jahre in Siegen gearbeitet, auch beim Lokalradio in
Siegen. Der große Burkhard Huber, Radio Siegen.
Radio Siegen.
Radio Siegen.
Beim Radio Siegen.
Was ist mein Sportfreund?
Beim Radio Center Siegen. Und der Malte kommt auch aus dem Siegerland und erinnert sich hier auch an die Geschichte der Sportfreunde in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ist so die Zeit, wo das mit ihm und dem Fußball so richtig in Fahrt gekommen ist. Und er war lange Zeit auch in Südamerika unterwegs und hat all diese Orte schon gesehen und besucht, die wir auch noch sehen wollen, Sven. Also echt? Er ist im Estadio Centenario gewesen, er ist in der Bombonera gewesen in Buenos Aires und das ist richtig toll und wir haben uns per E-Mail, und das finde ich ganz schön, haben der Malte und ich haben uns verabredet, wenn 2030 die Fußballweltmeisterschaft tatsächlich von der FIFA entgegen allen Erwartungen doch nach Südamerika vergeben werden sollte.
Es wird nicht Saudi-Arabien, Griechenland, du weißt das.
Ja. Wenn es aber nicht so, wenn es anders kommen sollte, haben wir uns auf einen Mate-Tee nach Montevideo verabredet.
Wie schön, ich wünsche euch das von Herzen, dass das gelingen kann.
Freue ich mich drauf.
Du, da würde ich auch hinfahren, glaube ich.
Übrigens, an all diejenigen, die jetzt auch irgendwo im Siegerland zu Hause sind oder leben oder uns da hören, am 18. März gibt es eine Lesung von mir im Alten Lütz. Alle, die sich in Siegen auskennen, wissen, wo das Alte Lütz ist. Ein wunderbares... ein wunderbarer Ort, um tolle Kultur zu erleben. Und da mache ich eine Lesung.
Ja, dann gibt es da auch eine Shownote, die wir reinpacken können. Gibt es einen Vorverkauf von Karten? Dann machen wir das auch in unsere Shownotes. Burkhard, du liest da, also wer Lust hat, Burkhard.
Fußballlesung. Ich glaube, es wird ein ganz schöner Abend.
Es ist vor allem inhaltlich. Ich bin ja nicht dabei, dann wird es halt inhaltlich.
Es wird inhaltlich,
ja. Ja, sehr gut.
Ja, und es wird sprachlich auch geschliffen.
Ach du, es ist mir doch scheißegal. So, wir sind in der... Ach so, aber der Titel, der ist mir doch heute zugeflogen in einer spontanen Brainstorming-Runde. Wir nennen das Ding heute zwischen Nierentisch und Profitum.
Ja.
Dafür Wahnsinn. Hast du mich, mein Freund.
Ja.
Ja, und zwischen Nierentisch und Profitum fand im Prinzip auch das Leben von Hans Schäfer statt.
Ich möchte nicht behaupten, dass die Spieler, die nun in der Bundesliga weiterspielen, nur des Geldes wegen spielen. Denn auch diese Spieler würden wahrscheinlich auch dann Fußball spielen, wenn sie dafür kein Geld bekommen würden.
Leidenschaft.
War ja einer von den drei Weltmeistern, die noch aktiv waren, als es dann mit der Bundesliga losging. Kriegst du die noch zusammen, die anderen beiden?
Ja, Ottmar Walter muss ja, oder? Nee? Oh, nee.
Helmut Rahn?
Ja, natürlich.
Der aus Holland dann gerettet wurde von Rudi Gutendorf, dem Duisburger Trainer.
Hat er nicht seinen Wagen in der Baugrube geparkt?
Ja, genau.
Besoffen?
Ja, und
auf dem Weg nach Duisburg?
Rudi in Holland. Und Rudi Gutendorf hat ihn quasi aus dem Knast rausgekauft. Hat ja, er gekocht, so unterliegt. Der dritte, Max Morlock.
Ach.
Ja, die drei waren dann bei der Gründung dabei. Und ja, Hans Schäfer war natürlich auch der Vorzeige, Profi darf ich ja nicht sagen, aber Vorzeige-Vertragsspieler des ersten FC Köln, der damals in den 50er Jahren maßgeblich geprägt wurde von einem Mann, der im Hintergrund erstmal nur die Strippen beim ersten FC Köln gezogen hat und dann später auch für die Fußball-Bundesliga. Franz Krämer, ohne den es den ersten FC Köln, so wie er heute da ist, vermutlich nicht geben würde.
Es soll beides bewertet werden, die Vergangenheit und die Gegenwart. Und wenn es strittige Fälle gibt, wird man naturgemäß dazu neigen müssen, die Gegenwart etwas stärker zu berücksichtigen.
Das ist ein ganz, ganz interessanter Satz, den er da wirklich vom Stapel gelassen hat, weil da ging es schlicht und einfach darum, wer darf denn eigentlich mitmachen in der Bundesliga? Franz Krämer hat auch diesen ersten FC Köln direkt ganz oben ins Regal reingestellt, wurde ja fusioniert aus zwei Vereinen, dann ging es darum, wie nennen wir das Ding denn? Und er sagt, jo, wieso? Dann nennen wir es einfach erster FC Köln. Das ist eine Art Machtanspruch im Rheinland und dem fiel auch Alemannia Aachen, werden wir in der nächsten Folge drüber reden, zum Opfer.
Ja, weil er nämlich damit, ja, es wurde so lange hin und her gerechnet, bis das Ergebnis endlich passte und Alemannia Aachen einfach dann ja vor die Tür geschoben wurde, weil der erste FC Köln dachte, Aachen, das ist ja nur wie viel Kilometer weg, 80, und der ganze Einzugskreis, ganze Einzugsgebiet Alemannia Aachen, das kommt dann nach Köln und macht unser Stadion voll, weil man ja auch einfach sagen muss, hat der Ernst Huberti vorhin auch gesagt, das war einfach die Einnahmequelle Nummer eins, ne? 90% der Einnahmen wurden über Zuschauereinnahmen generiert.
Ja. Franz Krämer war natürlich auch Mitglied in der Findungskommission der Fünfköpfigen. Und das Lustige ist, ihr könnt euch so freuen auf die nächste Folge, weil das ist ein Schurkenstück. Das ist unglaublich. So viele Hinterzimmergeschäfte, die da geschlossen wurden, das ist schlichtweg unglaublich.
Ja, also man muss sagen, das war der DFB-Bazar.
Ja. Und einer der Ausschussmitglieder 1963, als dann auch die mitmachen durften, noch gesucht wurden. Es war ja nicht so, dass 62 das direkt festlag, sondern es wurde dann im Januar irgendwann mal, wurden die ersten 9 Bundesligisten ernannt und dann die übrigen 7 kamen später. Ein Ausschussmitglied wurde mit den Worten zitiert, wir haben für die Auswahl der Vereine viele Tabellen in Reserve, eine davon passt schon. Denn es war ja auch...
Ehrlich?
Ja. Ja,
nun habe ich noch nie gehört, das Zitat.
Ja, das ist so. Aus der Süddeutschen Zeitung habe ich das in einem Bericht darüber, über diese Zeit, denn es spielten ja so viele Quotienten, Jahrestabellen, Jahreswertungen, einige Meisterschaftsrunden wurden doppelt bewertet. Es wurde so viel hin und her geschoben, bis die Tabellen tatsächlich passten für die, die in der ersten Bundesliga dabei sein sollten. Und ja, leider Gottes sind auch einige unter den Tisch gefallen. Es ist total spannend. Und schlussendlich klang es dann so, als dann Vollzug gemeldet wurde.
Um es kürzer zu machen als der Bundestag, der heute langsamer und umständlicher wirkte, als man es vom Reserve links außen einer Kreisklassenmannschaft erwarten dürfte, die Bundesliga kommt.
Ja, sie war nicht mehr aufzuhalten, sie kam dann 1963 und seither ist vieles, eigentlich fast alles anders geworden, was den Fußball angeht in Deutschland. Aber dieses eine Jahr, vom Jahr zur Bundesliga bis zum Start der Bundesliga, das ist einfach so ein großartiges Jahr mit schier unglaublichen Episoden und all diese Episoden, zumindest all diejenigen, die wir finden konnten, die wir aufstöbern konnten und die wir vielleicht auch akustisch untermalen können, die gibt es beim nächsten Mal.
Einen habe ich noch.
Oh.
Als die Bundesliga dann gegründet war, dann musstest du ja als Fan zum Beispiel von VfB Stuttgart auf einmal nach Hamburg fahren oder nach Berlin oder so. Und es gab ein kleines Faltblättchen in der Bahn aus dem Jahr 1963 und in dem stand geschrieben, es war so ein Tipp für alle Fußballreisende von der Deutschen Bahn, die natürlich dann auf einmal die ganzen Schlachtenbummler in ihren Bahnen sitzen hatten am Wochenende. Und da gab es
kommt auch der Begriff Bummelzug wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ne? Ja. Und jetzt kommt der Text dieses Faltblättchens. Da steht, Moment, Junggesellen stellen Wasser, Strom und Gas ab. Personalausweise nicht vergessen, Garage abschließen, ehe sie zum Bahnhof gehen. Und wie wär's mit etwas Schmerzensgeld für die Mutti zu Hause, weil sie die Kinder hüten muss? Das stand bei der Deutschen Bahn im Faltblättchen im Jahr 1963. Das war eine andere Bundesrepublik.
Ja, und um auch gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wir finden diese Tonalität nicht richtig. Wir finden sie nur lustig.
Sagst du. Also... Ihr findet alles in den Shownotes. Ihr findet alles in den Shownotes. Zu deinem Auftritt, zu unserem Auftritt am 13. Juni, ja, zum Club de Jugadores. Liebe Leute, in der nächsten Woche geht's weiter mit der Gründung der Fußball-Bundesliga. Tschüss, sagen Burkhard Hupe.
Und der vortreffliche Sven Pistor.
Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.